Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Hier kann man wirklich sagen, ein ganz lieber Stammgast. Herzlich willkommen, Rupert.
Moin, Rupert. Hi, Erik. Schön, dass Sie wieder da sind.
Wir waren beide erstaunt. Du warst schon dreimal, du bist, glaube ich, einer neben Pip Klöckner, bist du der Gast, der am häufigsten da war. Du warst in der Folge 77, 119 und 158.
Meine Güte, wie viele Folgen hast du schon gemacht?
Ich glaube, das ist ungefähr die 195. Die.
Wow, 200. Ja, 200 ist das Jubiläum gleich. Respekt.
Genau. Viele deine Folgen, das weiß ich, sind immer super gut angekommen. Nicht nur bei mir, vor allen Dingen auch bei den Hörerinnen und Hörern. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Das freut mich.
Ich weiß gar nicht, ob wir dich nochmal kurz vorstellen sollen, aber vielleicht sag doch mal ein, zwei Sätze zu dir und dann steigen wir gleich ein in das Thema AI und der Kundenzugang. Ein super spannendes Thema. Aber vielleicht noch ganz schnell, bevor wir ansteigen, ein Satz zu dir.
Ja, gerne. Also mein Name ist Rupert, Co-Gründer von Disruptive und wir helfen einfach Unternehmen, auf völlig neue Lösungswege zu kommen. Und dafür haben wir ein eigenes Format entwickelt. Dazu haben wir auch eine eigene KI-Plattform tatsächlich gebaut, wo du das einfach in Rekordzeit machen kannst. Und da neue Geschwindigkeiten zu entdecken, neue Qualitätslevel zu erreichen, das ist unser Ziel.
Super. Ich kann nur empfehlen, auch gerne in die alten Folgen reinzuhören. Wir haben damals über Innovation sehr stark gesprochen, aber auch über Plattformökonomie. Und der Anlass für dieses Gespräch heute war aus meiner Sicht so dein sehr toller Vortrag auf der K5, auf der großen Bühne zum Thema Next Generation Commerce. Und da war auch gerade das Thema, wie verändert eigentlich AI den Kundenzugang, überhaupt das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Endkunden. Und das soll heute so unser roter Faden sein. Du hast das damals auch so gemacht. Ich fand das ganz gut, nochmal so sich mal kurz zurückzunehmen und zu gucken, was passiert eigentlich gerade im Markt, was sind eigentlich die wesentlichen Treiber. Wir haben schon oft über AI im Marketing gesprochen, aber ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, auch aus deiner Innovationsbrille zu gucken, in was für einer Dimension von Veränderungen wir, und damit meine ich jetzt praktisch alle Marktteilnehmer, die sich im Grunde um die Liebe und Treue von Kunden bewerben, in welcher Veränderung wir uns gerade befinden, in was für einer aufregenden, wirklich revolutionären Phase wir uns gerade befinden. Wie wollen wir am besten einsteigen?
Also ich glaube, der Grad der Innovation, der da gerade stattfindet, den habe ich vielleicht so in meinem Leben vielleicht erst zweimal erlebt. Das war wirklich grundsätzlich, als das Internet kam, ne, und du dann praktisch im World Wide Web warst und da irgendwie das Stöbern angefangen hast, deine erste Mailadresse hattest. Und das zweite Mal, wo ich diesen Effekt so krass gespürt habe, das war, als das iPhone vorgestellt wurde. Ne. Also ich würde es schon auf diesem Level ansiedeln, wissen, dass viel, was heute schon als AI verkauft wird, teilweise noch echte Qualitätsmängel hat. Aber man muss sich das Tempo vergegenwärtigen, das da stattfindet. Das ist das eigentlich Unglaubliche, weil die Leute massiv dieses Tempo eben unterschätzen, weil es einfach ein exponentieller Markt hat und eine so dermaßen steil steigende Kurve, dass man einfach gar nicht antizipieren kann, was in 3 oder 4 Jahren einfach der Standard ist. Und das macht es einfach so herausfordernd aktuell. Ne? Also aktuell ist es so, alle 3 Monate kommt ein Modell, das alle anderen davor zerschlägt. Alle 6 Monate sind die Modelle doppelt so klug wie vorher. Jedes Jahr ist die Leistungsfähigkeit der Rechenzentren, die eingesetzt werden, um diese Modelle zu trainieren, steigt um Faktor 15.000. Und das sind alles so unglaubliche Zahlen, die da einfach herrschen. Und das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Heute liest du Schlagzeilen, Google oder Microsoft bauen eigene Atomkraftwerke, um genügend Strom zu haben, um diese Modelle zu trainieren. Die größte Sorge, was die Leute haben, ist, dass das Web nicht mehr genügend Content hergibt, um diese Modelle zu trainieren. Das sind so dermaßen fantastische Kennzahlen und Aussagen, die da getroffen werden, das zu verarbeiten und dann konkret runterzubrechen. Aber was bedeutet das jetzt für mich in den nächsten 1, 2 oder 3 Jahren? Das ist eigentlich diese riesen Herausforderung, vor der du aktuell stehst.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Was, wenn wir heute auf den Markt gucken, würden jetzt viele sagen, ja, ich sehe so die Phänomene, die AI mit sich bringen. Das sind in der Regel so Dinge, die man jetzt irgendwie hören und vor allen Dingen auch sehen kann, also auf der Kreationsseite. Ja. Es gibt aber, wie wir beide wissen, ganz viele Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, die den Kundenzugang revolutionieren werden. Ich fand das Bild mit der Digitalisierung, also jetzt das Internet, was zu E-Commerce geführt hat, das war ja insofern eine Revolution, weil auf einmal Handelsstufen zuerst an Bedeutung verloren haben und danach komplett rausgenommen werden konnten. Dadurch sind auch ganze Player verschwunden. Ja. Ich finde jetzt in der Welle, die jetzt AI bringt, ist es noch nicht so offensichtlich, welche wirklich Marktverschiebung dadurch entstehen wird. Also die größten Marktverschiebungen, die wir jetzt gesehen haben, waren nach der normalen E-Commerce-Welle, war die Bedeutung der Plattform auf der Handels- als auch auf der Marketingseite. Dann haben wir so eine Parallelentwicklung gekriegt, dass jetzt auf einmal auch neue Plattformen aus dem asiatischen Markt in diesen eher traditionell orientierten europäischen und westlichen Markt reingedrungen sind. Das ist, glaube ich, so das, was auch am häufigsten diskutiert wird. Aber das ist noch nicht unbedingt ein AI-Phänomen, sondern es ist eher ein geopolitisch unterstütztes Marktphänomen. Ja. Hast du schon so Proxys für uns, wie sich durch AI wirklich diese die alten Marktanteilsführenden wirklich bedroht fühlen müssen?
Also ich glaube, was halt einem klar sein muss, ist die Mechaniken, die dahinter stecken, das ist eine subtraktive Philosophie. Subtraktiv heißt, dass du Dinge wegnimmst, um sie einfacher, schneller, zugänglicher zu machen. Ne? Also wenn du heute zum Beispiel, ne, um das mal plakativ auf den Punkt zu bringen, wenn du heute 10 Leuten einen Text gibst und du sagst diesen 10 Leuten, mach diesen Text bitte besser, dann werden 9 von 10 Leuten diesem Text weiteren Text hinzufügen, in der Hoffnung, dass er dadurch besser wird. Aber nur 1 von 10 Leuten wird auf die Idee kommen, diesen Text dadurch besser zu machen, indem du ihn kürzt. Ne? Da gibt es ja auch so das schöne, nette, berühmte Abraham Lincoln Zitat. Entschuldige meinen langen Brief, aber ich hatte nicht die Zeit, mich kurz zu fassen. Ne? Mhm. Also das bringt so ziemlich auf den Punkt. Ne? Und unser Wirtschaftssystem heute funktioniert ja komplett andersrum. Ne? Wir packen überall Dinge drauf. Ne? Früher hatte ich einfach irgendwie einen Grill auf der Terrasse stehen. Heute reicht das nicht mehr. Ne? Heute brauche ich eine Gasturbine, 10 Fächer, ne? Damit irgendwie hier das Steak nochmal 360 Grad gebräunt wird. Ne? In 2 Jahren fahren die scheiß Dinger wahrscheinlich autonom auf der Terrasse rum. Ne? Und das ist additiv. Aber das, was diese AI-Entwicklungen bewirken, ist dieses subtraktive Denken, die dem unglaublich viele Elemente aus diesen Entscheidungs-, Wertschöpfungsketten schlichtweg raus. Ne, als simpler Vergleich, heute hacke ich was in Google rein, gebe irgendwelche Begrifflichkeit ein, kriege 10 Ergebnisse, muss auswählen, welche dieser 10 Ergebnisse sind für mich von Relevanz, klicke auf ein Ergebnis, scanne den Text ab und pick da die Infos für mich raus. Alles weg. Verschwunden. Sondern ich hack etwas rein und kriege in Echtzeit direkt schon die Antwort ausgeliefert. Und ich kann schon lesen, während das Ergebnis noch für mich generiert wird. Und das hat halt unglaublich viele Effekte. Nämlich A, diese ganzen beschriebenen Interaktionselemente, die sind weg. Heißt also, ich sehe vielleicht nicht mehr 10 Ergebnisse, ich sehe nur noch ein Ergebnis. Und diejenigen, die das Ergebnis beisteuern, also den Content, sehe ich die überhaupt noch oder erfahre ich, wo eigentlich die Quellen herkommen? Und vor allem, wer entscheidet, wer überhaupt denn noch platziert wird? Wenn ich sage zum Beispiel, zeig mir am Markt, was ist ein Thunderbolt-Kabel und sag mir noch, welches sollte ich nehmen? Wer entscheidet, dass jetzt nur noch 2 oder 3 Empfehlungen kommen, wer da platziert wird? Das heißt also, die Möglichkeit als Marke, als Händler irgendwo Teil dieser Wertschöpfungskette teilnehmen zu können, der Raum, der wird radikal verkürzt. Es gibt viel weniger Anknüpfungspunkte, wo ich als Marke oder als Händler stattfinden kann. Es wird viel härter in diesen extrem schmalen Korridor der Auswahl platziert zu werden, da stattzufinden. Und vor allem, was sich halt radikal ändert, ist die Erwartungshaltung der Kunden. Ne? Wenn ich es gewohnt bin, auf Knopfdruck die perfekte, auf mich spezifizierte Lösung, weil das System auch nochmal dazulernt und mich auch besser kennt, zu platzieren, wer toleriert denn dann noch eine Ergebnisliste von 100.000 Produkten, wo querfeldein verschiedenste Produkte aufgelistet werden, teilweise Doppelungen drin sind, nichts einem erklärt wird, wo ich unglaublich viel Zeit und Mühe reinstecken muss, das Passende dann für mich zu finden und gleichzeitig auch diesen Kauderwelsch zu finden. Also der Korridor, sowas zu tolerieren und zu akzeptieren, der wird vernichtend klein und das bedeutet halt natürlich, gerade auch für den E-Commerce, unglaublich, oder für grundsätzlich für Geschäftsmodelle, weil die Frustrationstoleranz der Leute, die sinkt halt radikal.
Das finde ich einen super guten Punkt, weil das so viele Bereiche betrifft. Das eine ist ja mal die Marketing-Konditionierung, dass ich praktisch als mögliches Target hochrelevante Informationen kriege und auf der einen Seite werden dadurch Streuverluste vermieden, auf der anderen Seite wirkt das, wie du gerade sagst, die Erwartungshaltung, dass mir nur noch relevante Sachen angezeigt werden. Ich finde, das merkt auch jeder, der seinen Insta-Feed mal genauer betrachtet, wie hochpräzise mittlerweile die Angebote dort schon sein können im Verhältnis zu den Informationen, die wir noch vor 5 Jahren reingespielt gekriegt haben. Also
total. So. Und wer hat denn in diesem Spiel noch Lust, durch irgendwelche Kategorien durchzunavigieren, ne? Oder sich alles irgendwo, was heute über zig Unterkategorien platziert wird, sich mühsam zusammenzusuchen? Diese Bereitschaft, die ist einfach nicht mehr da, die wird nicht mehr da sein, die ist heute noch da, weil sich nun die Marktdurchdringung nicht so extrem ist, aber perspektivisch ist sie nicht mehr da.
Und das aus der Unternehmensperspektive auf der Angebotsseite, also du hast ja schon das Beispiel der Sortimentspolitik erwähnt und es ist eigentlich egal, ob ich jetzt ein E-Commercer bin oder ein Serviceunternehmen, weißt du noch, wie Telekommunikationstarife früher gemacht wurden?
Also der Horror.
Ja, und da ist ja Weglassen auch ein, also ich glaube, da sind wir noch nicht. Also du hast es auch auf deiner K5-Keynote irgendwie schön dargestellt, wie, was wir eigentlich für eine Sortimentsauswahlinflation erlebt haben in den letzten 10, 15 Jahren und was der Kunde eigentlich will. So war es ja nicht nur im E-Commerce, das war ja in allen möglichen Service-Kategorien auch so. Das heißt, Erwartungshaltung, aber auch Kundenführung wird dadurch halt viel, viel präziser. Und okay, du sagst, damit wird auch der Raum enger für random Angebote, sondern es wird doch wahrscheinlich dazu führen, dass wir immer mehr sehr, sehr spezifische Angebote für spezifische Nachfragesituationen brauchen.
Ja, und vor allem komplexere Anfragen behandeln, ne? Weil heute ist es ja relativ simpel. Ich weiß schon relativ genau, was ich möchte und ich sage, ich suche jetzt entweder ganz explizit ein bestimmtes Modell und dann suche ich eigentlich das günstigste Angebot oder ich suche so grundsätzliche Dinge, zeig mir für die Küche irgendwie eine Spülmaschine an. Aber es ist ja nicht so etwas, dass da irgendwie Intelligenz dahinter steckt, ne? Sondern die Komplexität und die Herausforderung, die ich bearbeiten muss, und das ist das, was eigentlich jetzt sozusagen anrollt, dass einfach Leute Fragen stellen, wie kann ich denn Strom sparen in meiner Küche? Oder wie kann ich denn mit smarten Kniffen meine Haushaltsarbeiten, die Stunden, die ich da einsetze, halbieren? Also und dann machen wir einen Vorschlag. Weißt du, das sind sozusagen die Modelle oder Fragen, die ich zukünftig beantworten muss. Nur heute kriege ich, zeig mir Staubsauger. Ne? Aber das ist ja eigentlich...
Wenn es gut läuft, ja.
Wenn es gut läuft, genau. Aber das ist ja nicht die Thematik, die mir an sich wirklich weiterhilft, weil da war ja ein Rattenschwanz an weiteren Entscheidungen, die davor stattgefunden haben. Brauche ich überhaupt einen Staubsauger? Warum brauche ich überhaupt einen Staubsauger? Warum suche ich jetzt einen leisen oder einen leistungsfähigen? Also den Kontext der Leute zu verstehen. Weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob wenn das jetzt ein Single-Haushalt ist, ist ein Familienhaushalt, hat eine große Küche, kleine Küche, wie oft wird denn in der Woche überhaupt eben gekocht und dann darauf basierend intelligente Vorschläge machen zu können, plus eben Vernetzungen von Sortimenten herzustellen, die ich vielleicht so nicht selber gesehen habe als Nutzer von zum Beispiel mit diesen Kniffen schaffst du mehr Ordnung in deine Küche und hier, wir zeigen dir mal eine Kombination aus Aufbewahrungsboxen und Schubladendesigns, die dir helfen, da irgendwie nicht ständig irgendwie zu suchen, wo ist jetzt hier der Dosenöffner oder sonst irgendwas. So, und ne, diese Erwartungshaltung entstehen, die Komplexität der Anfragen, die steigen werden, und dann Intelligentes rauszuhauen, das ist eigentlich sozusagen diese riesige Transformation, die stattfindet. Das heißt also, es ist nicht mehr so entscheidend, das größte Sortiment zu haben. Das ist ja heute der Riesenvorteil auch von dem Amazon, da finde ich halt alles. Bloß ich kriege halt diesen idiotensicheren Kundenservice, selbst 100 Tage später kann ich immer noch das Ganze retournieren, wenn ich das möchte, sondern Intelligenz in dieses Sortiment reinzubringen, Kontext zu den Leuten herzustellen und darauf basierend dann perfekte Vorschläge anbieten zu können. Das ist der Riesenschiff, der stattfindet.
Mein Impuls ist jetzt schon sofort in die Lösungswelt zu springen, aber ja. Ich würde mich gerne noch ein bisschen in der Problematisierungswelt aufhalten, um die Relevanz dieser Veränderung nochmal deutlich zu machen, aus wie viel Richtung Veränderung auf uns zukommen wird, damit wir dann in die Lösung reinspringen werden. Ja. Du hast, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang war das Beispiel gebracht, dass es eine Prognose von einem, ich glaube, einem Google-Menschen gab, der gesagt hat, innerhalb von 5 Jahren wird AI gestützt werden, Firmen mehr oder weniger die komplette Wertschöpfungsstrecke von der Gründung über die Logistik, ja. Sortimentspolitik, Zahlung bis zur Delivery, alles mit AI unterstützt oder ich glaube sogar vollkommen autark irgendwie bedienen können. Was ja zwei Dinge, mindestens zwei Dinge für mich beinhaltet. Das eine ist die schiere Anzahl an möglichen Wettbewerbern, die dadurch entstehen kann, also auch von Kleinstwettbewerbern, weil die Setup-Aufwände dadurch vermutlich nicht so hochhürdig sind wie in der traditionellen Welt, aber auch mit der Präzision und der und den geringen OPEX, die so eine aufgesetzte Firma mit sich bringt, um überhaupt eine wirklich gute Wertschöpfung, also muss man sich drüber streiten, wie gut ist die Wertschöpfung dann. Kannst du dieses Beispiel noch ein bisschen erläutern, bitte?
Ja, also es ist eine der wahrscheinlich maßgeblichen Fähigkeiten, die gerade entstehen und die so viel auf den Kopf stellen werden, und zwar das ist Text-to-Command. Also das heißt, ich gebe einen Textbefehl ein und kriege nicht nur eine Antwort, sondern ich löse damit Befehlsketten aus. Also wenn ich also heute sage, zum Beispiel, ich plane irgendwie einen Trip nach London, dann kann ich das System heute schon relativ gut fragen, hier, ich möchte in dem Zeitraum da und da eben nach London sein, ich möchte möglichst zentral erwähnen, ich möchte vielleicht die und die Dinge mir anschauen oder mache mir vielleicht auch gerne Vorschläge, was ich anschauen könnte, plus eben suche mir einen Flug raus, das ist mein Budget und sorge dafür, dass ich dann vom Flughafen simpel und einfach zum Hotel komme, dann wird diese KI-Modelle nicht nur die einen Vorschlag generieren können, hey, nimm den Flug, reservier dir ein Uber, geh in das Hotel ein, sondern wenn ich sage, der Vorschlag, den du mir da gibst, der passt und ich sage go, dann bucht mir diese Modelle das auch komplett durch, ohne dass ich irgendwie auf lufthansa.de gehen muss oder bei Uber reingehen muss oder bei booking.com, sondern es wird komplett durchgebucht. Das heißt, KI-Modelle werden heute darauf trainiert, Airbnb, Amazon, booking.com bedienen zu können. Und dann können die das in meinem Auftrag irgendwie machen. Und da sind wir wieder bei diesem Eingangsthema. Wenn ich zum Beispiel heute nicht mehr auf booking.com gehen muss, um ein Hotel zu buchen, sondern ich beauftrage eine KI, dann bedeutet das doch für ein Booking.com, wie sorge ich denn dafür, dass dieses KI-Modell zu mir kommt?
Ja.
Und nicht der Nutzer. Dem ist es im Zweifel vielleicht sogar scheißegal. Er sagt einfach, ey, das Beste und möglichst billig. Und das ist ein völliges Umdenken, da irgendwo noch relevant zu sein, weil ich ja eigentlich jetzt für ein KI-Modell plötzlich relevant sein muss. Oder ich muss als Marke so dermaßen präsent sein, dass jemand, der vom Rechner sitzt, explizit sagt, bitte buch für mich über booking.com. Aber warum sollte das jemand machen? Und da werden einfach Machtverhältnisse, können da völlig neu verschoben werden. So, und das ist etwas, was Prognose Ende 25 kommt. Das musst du dir mal vorstellen, Ende 25. Wie viele Dinge, die heute mich Stunden kosten an Recherche oder das richtige Produkt im Netz zu finden, Was da an Zeit drauf geht, theoretisch auf ad acta gelegt. Und das zeigt schon diesen dramatischen Shift. Und von dort aus, was sich ja jetzt schon ausgeflippt klickt und was prognosemäßig, wie gesagt, 25, exponentiell weitergedacht. Das ist ja das eigentlich Schwierige an dieser ganzen Sache, weil man versucht ja linear zu denken. Aber exponentiell weitergedacht, das ist dann dieses Zitat, was du von dem Mustafa Süleyman, das ist aktuell der komplett Verantwortliche von Microsoft, plus Gründer von DeepMind, was von Google gekauft wird, und Inflection, eben der hat sich dann daraufhin auch zu der Prognose hinreißen lassen, dass er sagt, in 5 Jahren kann ich einfach an der KI 100.000 Euro meinetwegen an die Hand geben und sage ihr, bitte gründe für mich ein Unternehmen, source selber Produkte, vermarkte diese für mich und sorge dafür, dass das Ganze auch profitabel ist. Und ich habe ja heute einen globalen Marktzugang. Der ist relativ simpel. Ich kann überall mit eben diesen Werbeplattformen diese Produkte eben bewerben. Ich brauche nur Zugänge zu diesen Plattformen, eine schlaue KI, die das gut kann. Und dann macht die das theoretisch für mich und ich muss das eigentlich nur noch theoretisch überwachen. Über sowas reden wir und wir reden darüber nicht über Science Fiction 20, 30 Jahre. Wir reden da über die nächsten 5 Jahre. Und das ist ein Tempo, das unvorstellbar ist.
Das finde ich ganz wichtig, diese Erkenntnis, dass wir immer linear denken wollen, weil das hilft uns dabei, den Kopf in den Sand zu stecken, dass diese Entwicklung vielleicht gar nicht so doll kommt und wenn sie kommt, dass es uns nicht mehr erwischt, weil wir sagen, bis dahin bin ich in Rente oder bis dahin habe ich mich anderweitig abgesichert. Wir beide, ich weiß nicht, du bist jetzt dramatisch jünger als ich glaube so 10 Jahre ungefähr, aber wir beide kennen noch, du siehst nur 10 Jahre jünger aus, das war's. Wir beide kennen noch die Phase so aus dieser Hamburger Versandhandelswelt, die gesagt haben, ja, die verlieren ja alle nur Geld. Die neuen Herausforderer damit waren so Amazon, eBay und später dann auch Zalando gemeint. Das erwischt uns nicht so sehr. Danach hat man das darüber nicht diskutiert. Wir haben aber auch noch erlebt, wie praktisch die E-Commercer selbst, also die Herausforderer unter Druck kommen und wie zum Beispiel Meta-Searcher und Plattformen auf einmal, also gerade die Booking.coms, ne, die zuerst waren die OTAs, also die Online-Travel-Agencies wie Expedias, die den Markt hatten, die haben die Reisebüros erstmal angegriffen, aber die Expedias wiederum wurden von den Swoodos und den Google-Searches und den Booking.com, also den weiteren oder Trivagos angegriffen. Und so ging es dann immer weiter. Jetzt ist ja wahrscheinlich, dass dann genau das, was du sagst, wozu brauche ich eine Booking.com, wenn ich im Grunde eine AI-Schnittstelle habe, wer immer die dann own wird oder was immer die Brand dafür sein wird, die diese Kundenbeziehungen managt, aber den Bedarf praktisch auf unterschiedliche Anbieter dann verteilt. Da frage ich mich, also du hast gerade schon einen Punkt gemacht, da muss ich halt dafür sorgen, dass diese Nachfragen so spezifisch sind, dass ich als Marktteilnehmer davon einen Kuchen abkriege. Ja. Aber dann frage ich mich als Marketing-denkender Mensch, was ist denn eigentlich noch die Rolle von Marketing, wenn im Grunde die Kaufentscheidung gar nicht mehr so richtig beim Endkunden oder der Endkundin liegt, sondern sie im Grunde delegiert wird an ein KI-Modell?
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Marke um den Faktor 10 wichtiger wird, weil ja du im Grunde in die Befehle der Leute reinkommen musst. Also du musst eine solche Präsenz oder Strahlkraft oder magnetische Kraft haben für eine bestimmte Kategorie, nenn es wie du willst, aber am Ende des Abends muss da halt dann explizit der Name Dyson fallen oder es muss explizit der Name Apple fallen oder es muss explizit der Name von irgendeiner Marke, die noch erfunden wird, halt fallen, damit die KI das mit berücksichtigt. Oder du musst es irgendwie schaffen, bei diesen KI-Modellen mit deinen Produkten oder mit deiner Marke halt für KI-Modelle als so relevant zu gehen, dass sie sagen, das berücksichtige ich in meinen Ergebnissen, die ich eben zusammen generiere. So, und das führt natürlich zu einem Umdenken. Heute ist es ja schon so, dass ganz viele Marketers auf Reddit unterwegs sind, weil Inhalte, die auf Reddit sind, irgendwie bei KI-Modellen stärker gewichtet werden als so klassische Webinhalte. Ne? Und also es werden mehr solche Kniffe aufpassen, plus eben die Bedeutung an Marke wird halt massiv zunehmen. Also du musst eigentlich im Hinterkopf der Leute platziert sein, damit sie dich explizit in einem engeren Auswahlfenster haben wollen. Das wird in meinen Augen eine der großen Herausforderungen eben von Marketeers. Da gibt es wahrscheinlich noch zig andere. Ich glaube zum Beispiel auch authentischer Content wird eine völlig neue Hürde werden. Ne, weil heute gibt es ja heute schon Leute, die damit rumexperimentieren, ihre Avatare nur noch zu erstellen, Texte dahinter zu legen und das dann vorzusprechen, ist natürlich aus Bequemlichkeitsgründen für die Leute, die diese Inhalte generieren, großartig, sorgt aber gleichzeitig auch dafür wieder, also so habe ich es immer gelernt, Authentizität fördert im Grunde Fans, aber es gibt ja nichts Unauthentischeres, als wenn ich einen generierten Avatar für mich sprechen lasse. Also wo ist da sozusagen die Chance für mich und wo ist da auch ein bisschen so meine Daseinsberechtigung auch in der Contentproduktion. Also da kommen eine Menge Herausforderungen, da werden auch völlig neue Kniffe angewendet, als die jetzt eben heute angewendet. Ne? Da fällt mir so spontan der klassische Suchmaschinenoptimierer ein. Ne, der ja vielleicht hier seinen Job einen Ticken neu erfinden muss, wenn SearchGPT und diese ganzen oder Perplexity und diese ganzen neuen Suchmaschinen, die stark über AI basiert laufen, wenn die auf den Weg kommen. Also man muss verstehen, in der Schule und in der Uni wird ja immer beigebracht, man lernt fürs Leben als das, was man da lernt, und das zieht es für ein Leben lang. Das muss man ad acta legen, sondern man muss auch einfach verstehen, in etwas, was so schnell wächst, das Wissen auch nur eine gewisse Haltbarkeit hat, und ich muss altes Wissen, mit dem ich in den letzten Jahren fachlich super durchgekommen bin, muss ich über Bord schmeißen können und mir neues Wissen schnell und einfach aneignen können, um eben für diese neuen Welt eine Daseinsberechtigung zu finden.
Das finde ich ein super Punkt, Rupert. Ich habe gerade so vor meinem geistigen Auge, als du sagtest, Marke wird jetzt wieder wichtig, habe ich gerade gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen, dass jetzt nicht der komplette Jurassic Park der alten Markenführung wieder aufwacht und denkt, super, dann machen wir Kampagne und inszenieren wieder, so wie man Marke in der vordigitalen Zeit geführt hat, und dann kommen wir wieder zurück zu alten Standards. Aber du hast schon ein paar Punkte angelegt, die deutlich gemacht haben, dass das so nicht funktionieren wird. Also gerade hier brauche ich ja jetzt Marke, um bei einem, sagen wir mal, Prompt wirklich relevant zu sein. Das ist ja nicht einfach nur, weil jemand eine nette Kampagne gesehen hat, sondern du hast gesagt, das muss authentischer Content sein. Da muss aber auch ein sehr nutzwertiges Produkt dahinter liegen. Also oder, sag du mal, was, damit wir nicht diesen, ich möchte halt verhindern, dass wir mit dem, was man in den 80er und 90er Jahren an der oder noch in den Anfang der 2000er gelernt hat über Markenführung in der TV- und analog bewegtbilddominierten Zeit, dass da keine Missverständnisse entstehen. Was muss eine Marke mitbringen, um in der KI-Entscheidungskette ganz am Anfang überhaupt noch vorzukommen?
Also jetzt sind wir ja schon an einem Bereich, wo wir natürlich prognostizieren, weil was in so einem steil steigenden Markt schwierig ist, aber ich glaube, was absolut förderlich ist, natürlich Exzellenz. Ich muss in irgendetwas eine Exzellenz haben, ob es die in der Markenführung ist, dass ich meine Marke exzellent führe, oder ob ich ein Produkt habe, das ein bestimmtes Problem so exzellent gut macht, dass du an dem eigentlich an sich irgendwo nicht vorbeikommen kannst. Das ist ja so ein bisschen das Phänomen des Webs, das auf der einen Seite, es schafft unglaublich viele Vielfalt, es schafft unglaublich viel Masse an Content, an Informationen, und gleichzeitig hast du irgendwo riesige globale Player und dann wieder auch total nischige Player. Ne? Also von meiner Prognose werden wir eine unglaublich neue Ideen, auch Produktideen, die ja jetzt plötzlich auch mit diesen Technologien möglich sein, sehen, die werden sich in einzelnen Aspekt rauskramen und dort versuchen, aber auch dann wirklich Exzellenz abzuliefern. Nur in diesen einzelnen Nischen oder Bereichen wird es nicht mehr so viel Raum geben können für, da gibt es noch 10 weitere, die das genauso machen.
Ja, für ein super Beispiel. Du hast gerade Dyson als Beispiel genannt. Ja. Ich würde sagen, die ticken diese Boxen. Siehst du das auch so? Also die stehen mit ihrer Marke für etwas, die haben aber auch Produkte, die so eine Strahlkraft haben. Das erste Produkt, wo ich mir in der Männer-Skirunde, wo wir uns wirklich über Föhns unterhalten haben. Keiner von uns, ich glaube nur einer in dieser Zehnergruppe benutzt einen Föhn. Ja. Aber unsere Frauen benutzen Föhns in der Regel. und ich habe jetzt meiner Frau auch so einen Föhn geschenkt, obwohl ich den praktisch nie genutzt habe, aber ich wusste, das ist ein gutes Produkt, was nicht beliebig ist, was eine hohe Anziehungskraft hat. Also, das ist meine These, Dyson checkt diese Boxen. Würdest
also,
du dem zustimmen?
Also ich würde sagen, das ist jetzt so ein mustergültiges Beispiel, wo ich sage, so, die bringen perfekte Voraussetzungen mit. Ne, die haben sich über Jahrzehnte diese Strahlkraft aufgebaut, auch die Wertigkeit in der Produkte. Wir haben aber allerdings einen Dyson-Staubsauger. Ich bin auch nicht nur zufrieden mit den Dingen, muss ich fairerweise dazu sagen. Jetzt muss man aber natürlich auch nüchtern sein, nicht jede Person kann halt ein Dyson sein. Nein, es ist unrealistisch. Es wird auch mal ganz gerne Apple als Beispiel gemacht, aber Apple ist halt einmalig, gibt es so nur einmal am Markt. Und wenn es so simpel wäre, würden wir mehr von diesen Unternehmen sehen, tun wir aber nicht. Aber ich glaube trotzdem, irgendwo muss ich Exzellenz abliefern. Und wenn es der Preis ist, ne? Niemand liefert den besten Preis in diesem Segment ab wie ich. Aber ich glaube, dass es für Mittelmaß schwieriger wird. Heute kann ich halt mit Mittelmaß mit rabiaten Methoden relativ weit kommen. Ne? Also jeder, der schon mal Amazon Marketplace-Optimierung gemacht hat, weiß, es ist wilder Westen dort. Ne? Da buchen teilweise Konkurrenten Anzeigen, die ein anderes Thema haben, lotsen die gezielt zur Konkurrenz, ne, damit sofort die Leute abbrechen, weil die Anzeige hat mir dies versprochen, aber das Produkt von der Konkurrenz liefert was anderes. Und dadurch werden dann diese Produkte bei Amazon niedriger gerankt, weil Amazon suggeriert, ganz viele Leute und wollen das nicht kaufen, also weg mit dem Scheiß. Und das ist nur eins von 100 Methoden, wie heute dort eben Platzierung wirklich mit harten Bandagen erkämpft wird. So. Und ich kann damit ein mittelmäßiges oder schlechtes Produkt relativ simpel pushen. Ich glaube aber, bei AI wird das schwieriger. Das ist nicht mehr so einfach, weil diese Modelle an Intelligenz zunehmen. Und wenn sie wirklich intelligent sind, dürfte das ja eigentlich so in dem nicht mehr stattfinden. Vielleicht bei einem Elon Musk AI-Modell wäre es vielleicht erlaubt, können wir mal gucken. Aber ansonsten dürfte es eigentlich nicht stattfinden. Und diese Modelle sagen ja explizit, und das ist ja das Kundenversprechen, wir schaffen für dich persönlich, lieber Erik, für deine Lebenssituation in deinem Kontext, finden wir für dich die beste Lösung. Das sagen diese AI-Modelle. Und wenn die dir was Schlechtes suggerieren, dann ist es nicht dann heißt nicht AI Intelligence, dann heißt Artificial Stupid. Weißt du, weil das ist dann halt nicht drin, allein schon durch dieses ganze technologische Versprechen. Deswegen meine ich, Qualitätsstandards müssten eigentlich nach oben gehen, wenn ich in dieser Welt mitspielen will.
Ja, stimme ich dir zu. Ich meine, ist ja heute schon so, dass selbst bei Amazon, ich finde das ein gutes Beispiel für den jetzigen Zeitpunkt immer noch primitive Sortierungsmodelle, da ist es ja im Grunde das Produkt aus Preis und Bewertung. Ne? Das ist so die zwei größten Ranking und auch Conversion-Faktoren ist, in einer vergleichbaren Kategorie einfach in der Preisführerschaft und in der Bewertungsführerschaft zu sein. Diese Bewertungen sind aber qualitativ sehr, sehr primitiv dargestellt. Ne? Ein AI-Modell ist in der Lage, Bewertungen viel besser zu gewichten. Als das heute gemacht wird, wo praktisch eine Ein-Sterne-Bewertung wegen fehlender Logistikleistung genauso reinläuft wie eine Fünf-Sterne-Bewertung für eine gute Produkteigenschaft in einem Segment. Also okay, also ich habe ja schon zwei Punkte. A, Marke kriegt eine neue Bedeutung. B, es wird weniger Platz für Mittelmäßigkeit geben. Ich hätte noch eine These, dass für alle Anbieter der Margenpool tendenziell kleiner wird durch die AI-Welt. So.
Definitiv, weil wir werden auch neue Kennzahlen werden entstehen und werden wir auch kennenlernen. Ne? Früher, kennst du genauso noch wie ich aus diesen Versandhandelszeiten, da hieß es immer Cost per Order. Ne, also wie viel Kosten kann ich fabrizieren, um eine Order auszulassen? Dann kam ja Zalando, haben ja plötzlich das Geld rausgepustet. Keiner hat die Welt mehr verstanden, wie das machen, weil die den Shift hatten von der Kennzahl Cost per Order, also jede Order muss profitabel sein, hinzu Zeiträume müssen profitabel sein. Ne? Das war dann ja die Customer Lifetime Value-Welle, die dann ablief. Ne? Es ist nicht so entscheidend, was mir ein Kunde initial kostet, sondern wenn ich ihn dann über einen Zeitraum von 6 Monaten gut halten kann und ich kann noch weiteren Umsatz machen, sind meine Anfangskosten eigentlich egal. Hat einen neuen Shift geführt, hat das Marketing revolutioniert und hat ja dann auch diese gigantischen Sortimente entstehen lassen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn ich AI-Inhalte generiere, dann kostet das etwas. Ne? Das kostet etwas. Also wenn du zum Beispiel heute den Herr der Ringe komplett reinhaust, alle Seiten, alle Kapitel, du lässt dir das zusammenfassen, dann kostet das heute mit den aktueller Technologie in etwa 34 Euro.
Das sind Energie- und Prozessorleistungskosten.
Das ist Prozessorleistung, das ist Energieleistung, das ist die Verarbeitungsleistung, die du dir entbringen musst, um 1000 Seiten zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen und vor allem das auf einer hohen Qualität. Nützt ja nichts, nur Einleitung, Schluss vom Herr der Ringe zu nehmen und dann hier das für dich zusammenzufassen. Du musst ja schon checken, was in diesen 900 Seiten dazwischen auch passiert und was ist das Substanzielle und so weiter. Und dann hast du dann natürlich eine relativ große Verarbeitungszeit. Das ist halt natürlich für Firmen super spannend, ne, wenn du unglaublich viel zum Beispiel Industriedaten reingibst und dann versuchst, dort Dinge zu erkennen oder medizinische Daten und so weiter. Heutiger Stand 34 Euro. Heißt also, wenn ich einen Invest habe, um, sage ich jetzt mal, die perfekte Zusammenfassung für den Herr der Ringe zu machen und die kostet mich 34 Euro, dann ist das eine Kostenbasis, die ich ja heute für mich berücksichtigen muss. Also nehmen wir jetzt mal einen Händler, dann geht es ja nicht nur darum, was kostet es mich, einen Kunden auf die Seite zu lotsen, theoretisch, ne? Sind wir in der heutigen Welt, aber es hat mich eigentlich relativ wenig gekostet, wenn er dann auf meiner Seite rumgesurft hat. Ne? Also weil Serverkosten, spottbillig, ne, wenn ich jetzt 100 Seiten bei einem Amazon theoretisch durchpflüge, dann kostet das Amazon im Mikrocent-Bereich. So, aber plötzlich kostet das ein Amazon, je mehr ich dort reinhacke und je mehr Input die rausgeben, kostet das plötzlich Euro. Nicht mehr Mini-Cent, sondern Euro. Lass sagen, so eine klassische Customer Journey kostet dann 4,30 Euro. So, und diese 4,30 Euro musst du ja auch nochmal abziehen dann. Zu deinen Marketingkosten on top. Das heißt also, du musst entweder mehr Umsatz generieren oder höhermargige Produkte verkaufen. So, und da werden wir im Grunde neue Kennzahlen kennenlernen. Ne? Also AI Cost to Revenue oder sonst irgendwas. Ne? Ich suche noch einen guten Namen, um da irgendwelche Begrifflichkeiten zu erfinden. Aber das merken wir heute schon. Wir haben ja eine eigene KI-Plattform und wir messen immer Monatsumsatz versus Generierungskosten im Monat. Und wir wissen, wir haben ein Tageslimit. Und wenn ein gewisses Tageslimit überschritten wird, dann wissen wir, an diesem Tag machen wir Verlust. Wenn ein Tageslimit an Generierungskosten drunter bleibt, wissen wir, wir machen Gewinn. Ne? Und das ist eine neue Denke, die du dann einfach hast.
Also stimmt, weil das ist marginalisiert worden in der Vergangenheit. Content Delivery waren früher Serverkosten, das genau, war voll degressiv. Und,
mit vorgecachten Zeiten, die du einfach nur ausgespuckt hast.
Genau, und gar nicht aus der Kosten, die wurden ja nicht aus der Kostengesichtspunkte vorgecached, sondern die wurden aus Auslieferungsgeschwindigkeitsgründen vorgecached. Und das Kuratieren ist auch im Grunde dann regelbasiert gewesen. Das waren im Grunde Datenbankkosten, die auch nicht relevant waren. Das ist bei AI total stimmt, habe ich nie drüber nachgedacht, aber das ist ein limitierender Faktor und frisst mir auch meine Marge.
Das hat ja Implikationen fürs Geschäftsmodell. Ich muss das ja dann mir überlegen, wie verpreise ich das?
Ja, vermutlich ist es dann auch intelligent, die Grenzen, wann man etwas KI-generiert macht versus wann man noch was traditionell, also regelbasiert irgendwie macht, genau zu kennen, dass man die insbesondere dort AI anwendet, wo man wirklich wertvolle Kundenbeziehungen neu entstehen lassen kann oder besser binden lassen kann. Und bei denen es ein bisschen egal ist oder wahrscheinlich der Kunde nicht profitabel gezogen werden kann, das dann weiterhin regelbasiert
Ja, weiß ich gar nicht, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, die Leute, die diese Modelle entwickeln, die sind ja keine Idioten, die wissen ja um dieses Problem und wir sind ja schon seit 2 Jahren mit dabei und sind an Modellen wie ChatGPT an die APIs angedockt und wissen ja die Kostenpunkte und die sind die Purzeln. Auch so wie du die Leistungsfähigkeit exponentiell steigt, nimmt die Kostenfaktoren natürlich auch exponentiell ab, weil natürlich die AI-Branche ein hohes Interesse hat, dass die Tokenkosten, also wenn ich Befehle rüberschicke, dann wird das in kleine Tokens zerlegt und jeder Token, der kostet ein Mikro 0,004 Cent in etwa. Mhm. Ne? Nur wenn du halt wie ein Herr der Ringe 1 Million Tokens rüberschickst, dann kommen diese 34 Euro raus. Aber es gibt ein hohes Interesse natürlich, dass diese Kosten massiv sinken, weil wenn nämlich die Industrie, natürlich, die natürlich ein Vielfaches an Daten haben, um diese zu analysieren, ne? Wie gesagt, Medizinbranche versus Erik und Rupert als Privatperson, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. So, und damit das sozusagen die Industrien als Standard in ihre Geschäfte etablieren, und da hängt ja eigentlich das wirklich große Geld, müssen die Kosten sinken, weil sonst wird es nie profitabel. Deswegen ist das Thema Energieeffizienz, auch Parametereffizienz, also wie schaffe ich mehr Intelligenz mit weniger Parametern, das ist ja auch so ein Riesenthema, wird immer wichtiger und sieht man auch immer mehr bei den neuesten Modellen. Das heißt, teilweise sind Modelle, die weniger Parameter haben, intelligenter als Modelle vorher, einfach weil die halt effektiver sind.
Verstehe ich. Da könnte man jetzt noch richtig tief einsteigen. Also ich hätte jetzt noch die Frage, wie läuft dann eigentlich das Geschäftsmodell der AI-Plattformen ab, die mir diese Kaufentscheidung, jetzt hätte ich beinahe gesagt, abnehmen oder diese Kaufentscheidung weitestgehend vorbereiten. Die Geschäftsmodelle der Vergangenheit, die praktisch marktführende Unternehmen abgelöst haben, neue marktführende Unternehmen reingebracht haben, die haben eine Versteigerungslogik angewandt. Ich habe jetzt kurz überlegt, aufgrund der hohen Kostenbedeutung, die diese Rechenprozesse im Hintergrund haben, ob es nicht eine Kombination geben wird aus Subscription-Modellen, die einen hohen Login für den Endkunden darstellen, plus einem Auktionsmodell, was wiederum für die Marktteilnehmer, also die Pipelines dieser Plattform anbietet, damit ich A, auf der einen Seite ökonomisch sicher bin als AI-Plattform, aber auf der anderen Seite auch praktisch von dem hohen Margenpotenzial meiner Anbieter profitieren kann. Was glaubst du, wie wird das Geschäftsmodell dieser Plattform laufen?
Also nicht ganz einfach zu prognostizieren. Voraussetzung wird sein Marktmacht, Dominanz, weil das hat ja die Webwirtschaft jetzt immer gelernt. Ne? Hohe Gewinne waren ja immer nur dann, wenn ich mehr oder weniger Monopole hatte und die Politik nicht eingegriffen hat, siehe Google, siehe Booking.com, siehe Microsoft und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass ein AI-Modell nur mit Abos funktionieren wird, überleben wird. Dafür ist auch das Abo-Modell zu undankbar, auch prozentual, wie viele Leute das wirklich macht. Ich kann mir das super vorstellen, so ein bisschen à la Amazon Prime, dass du Luxus-AI-Features nur über ein Abo kriegst. Das musst du zusätzlich durch zusätzliche Beträge freischalten. Aber diese Dinge werden dann auch wahnsinnige Dinge leisten können. Das ist übrigens heute auch schon Usus. Also wenn du zum Beispiel autonomes fahren willst, dann musst du es immer beim Auto hinzubuchen. Kriegst du nie frei Haus. Genau. Und ich glaube, dass das vielversprechendste Modell tatsächlich Auktionsprinzipien nach wie vor bleibt. Das ist ja das, was ja die Cash-Cow von dem Google ist, auch von dem Meta, ne? Dass ich einfach bestimmte qualitativ gleichrangige Produkte dann nach einem Auktionsverfahren eher in den AI-Ergebnissen platzieren lasse oder nicht. Und ich nehme mal an, wenn das halt zum Endkonsumenten hinweg, wir werden wahrscheinlich wieder Modelle irgendwie sehen, die irgendwie die Idee von Werbung neu denken und erfinden. Ne, dass ich praktisch als Marke die Chance habe, über eine Sidebar mit einem KI-generierten Inhalten relevant werden zu dürfen. Ne, dass perspektivisch vielleicht eine AI für mich das berücksichtigen soll oder kann, dass ich mich in die Ergebnisse einkaufe durch authentischen Content, wenn du so willst. Solche Modelle kann ich mir extrem gut vorstellen, dass da einfach völlig neue Werbeprinzipien und Auktionsprinzipien gedacht und gemacht werden. Weil wie gesagt, heute ist es so simpel und einfach, Content zu generieren, und irgendwie werden sie das aufgreifen und in diesen zum Beispiel in Perplexity irgendwie mit der Zeit einfach mit integrieren. Und dann gibt es natürlich immer noch diese B2B-Geschäftsmodelle, die, glaube ich, meiner Meinung nach nochmal ganz anders funktionieren wird, wo du einfach wirklich wie eine Art Dienstleister funktioniert, wie es ja heute ein bisschen auch Beratung sind, wo du dann einfach Monatspauschalen oder Jahrespauschalen und Lizenzen kaufst und dann über diese AI-Modelle frei verfügen kannst. Und ich nehme an, dass dann die ganzen AI-Betreiber das hart kalkulieren, dass die dafür sorgen, dass innerhalb dieses Lizenzmodells genügend rausspringt. Na, also wenn ich heute als Firma konzernweit zum Beispiel Slack lizenziere, dann zahle ich auch teilweise 80.000 Euro. Und ich nehme mal an, da wird wahrscheinlich B2B-Geschäftsmodelle hingehen.
Verstehe ich. Also das heißt, das wird ja auf keinen Fall einfacher für nahezu alle Marktteilnehmer.
Das wird komplexer, herausfordernder.
Komplexer.
In allen Belangen.
Das bringt mich so zu meiner, ich will noch nicht sagen Abschlussfrage, aber zu so einer zentralen Frage, wenn, jetzt haben wir die Relevanz dieser Veränderung verstanden, wir ahnen, wie komplex es wird, wir haben schon darüber gesprochen, wo es Bedeutungszuwachs geben wird, also gerade, sagen wir mal, Produkt- und Service-Exzellenz auf der einen Seite, Markenführung kriegt eine andere Art der Bedeutungsgewinns, eine Renaissance mit anderen wichtigen Parametern. Wenn ich jetzt Marketingverantwortlicher oder Gesellschafter eines Unternehmens bin, was jetzt bis jetzt von der Plattformökonomie schon betroffen war, aber noch nicht kaputt gegangen ist, und ich sehe jetzt diese Veränderung auf mich zukommen. Was wären so die drei Dinge, die du jetzt tun würdest, um sich auf diese Veränderung vorzubereiten?
Also, ich glaube nicht, dass man jetzt die Sorge haben muss, in ein oder zwei Jahre vom Markt gekegelt zu werden. Aber was in den nächsten 1 bis 2 Jahren absolut fundamental wichtig sein ist, ich muss an diese neue Welt anschlussfähig sein. Ich muss mit dieser neuen Welt sprechen, kommunizieren können. Ich muss Befehle absenden können. Ich muss Befehle empfangen können oder Antworten wieder empfangen können. Und ich muss das verarbeiten können. Das heißt also, das A und O ist, das Fundament jetzt zu bauen, um in dieser neuen Welt anschlussfähig zu sein. So, das heißt also für mich, was ich mir jetzt wirklich fragen würde, egal was für eine Firma ich wäre, habe ich eine eigene Firmen-API und bin ich in der Lage, jeden Winkel meines Firmens mit dieser API zu erreichen, so dass ich sage, für Bilder benutze ich dieses KI-Modell und für Texte benutze ich dieses KI-Modell und für Business-Analysen benutze ich jenes KI-Modell und für kreative Aufgaben dieses, so dass ich in der Lage bin, eine Klaviatur an Modellen anzutragen, je nach Disziplin, die ich brauche, und diese Disziplinen in Zusammenarbeit zu bringen. Das ist das A und O. Habe ich das? Und wenn nein, muss ich es aufbauen, weil das ist die Technologie, um mit diesen Modellen sprechen zu können. Das Zweite, was ich mich auch fragen muss, bin ich in der Lage, aus meinem Backend heraus Befehle, Prompt-Befehle, also Befehle an diese Modelle abzuschicken? Und kann ich Antworten empfangen? Und vor allem bin ich in der Lage, und das ist der dritte Punkt, dynamisch diese Befehle zusammenzubauen. Weil wenn irgendwie Erik eine Marketingfrage hat, dann muss halt irgendwie ein Basisbefehl sich aus dem Kontext von eben Erik zusammensetzen und ganz anders aufgebaut sein, als wenn Max bei euch, der Podcasts macht, seine Befehle rausschickt. Also dynamische Zusammensetzung eben dieser Befehle. Und vor allem bin ich in der Lage, diese Modelle in Zusammenarbeit und in einem Flow zu bringen, um Dinge zu machen, wo ich gar nicht dachte, dass die vorher gehen. Ne? Nur als Beispiel, wir haben früher Workshops gemacht, vor Ort schön mit irgendwelchen Post-its aufkleben. Habe ich 2 Tage lang den Zampano vor 10 Leuten gemacht und bin vorgeturnt. Und heute mache ich das alleine in 30 Minuten. Und das musst du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Leute, 2 Tage, 8 Stunden pro Tag. Das sind im Grunde 160 Stunden reduziert auf 1,5 Stunden, einfach weil ich diese einzelnen Fachdisziplinen über verschiedenste Modelle zusammenbringen kann in ein Format, mit dem ich sofort instant weiterarbeiten kann, das ausspucken lassen kann und das dann meinetwegen als PowerPoint automatisch pitchfähig generieren lassen kann. Also diese Automatisierung von diesen klassischen Wertschöpfungsketten auch in der internen Arbeit, diese komplett durchzudigitalisieren, mit KI-Modellen anzureichen, Formate auszuspucken und direkt weiter zu verarbeiten in die nächsten Disziplinen, das ist das A und O. So, und diese Basis, die lege ich jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren und dann muss ich on top drauf eine Strategie packen und was mache ich jetzt dann mit dieser Welt? Wie kann ich mir damit einen einzigartigen USP erarbeiten? Wie kann ich eine einzigartige Serviceleistung oder Produktleistung dadurch erarbeiten, anbieten oder Erfahrungen machen? Fakt ist, es wird aber mehr um das Thema Lösungen, Problemlösungen gehen und weniger im Sinne von, ich bin jetzt der x-te Anbieter, der nochmal das gleiche Produkt hat, aber ich bin halt nochmal 5 Euro billiger. das wird schwieriger.
Ja, finde ich super. Ich finde gerade auch den Punkt, dass man mit Anschlussfähigkeit beginnen muss, weil das ja auch Mut machen kann. Total. Ich meine, auch viele meiner Wettbewerber sind vielleicht noch gar nicht so weit, dass sie sich über die Anschlussfähigkeit Gedanken gemacht haben und haben vielleicht noch keine Vorstellung, mit in welchem API-Themen, also mit welchen Modellen sie welche Lösungen angehen. Und da kann man sich jetzt auch noch Wettbewerbsvorteile verschaffen. Also das Problem haben ja alle.
Ja, nicht nur Wettbewerbsvorteile verschaffen. Nochmal, wir sind in einem exponentiell steigenden Markt. Steil steigen. Das heißt doch, wenn ich heute schon einen Prozess heute auf eine Exzellenz trimme mit Hilfe von KI und ich habe das und ich kann auf Knopfdruck immer schnell auf die nächsten intelligenten Modelle andocken und dann gehe ich zum nächsten Schritt weiter, während andere noch an ihrem Strategie-Paper arbeiten und nochmal ins Rehearsal müssen, weil der Geschäftsführer auf Folie 17 nochmal einen Rechtschreibfehler gefunden hat. Weißt du, der Wettbewerbsvorteil, der wird ja nicht kleiner, der wird ja größer mit der Zeit. In einem exponentiellen Markt, wo die Modelle immer schlauer werden und immer mehr neue Modelle kommen und ich kann simpel und einfach die Dinge andocken, der Wettbewerbsvorteil, der nimmt ja radikal zu. Deswegen ist es ja so wichtig, jetzt sich auf die Reise zu machen, sich in Bewegung zu bringen, anschlussfähig zu werden, seine ersten Experimente zu starten, zu verstehen, wo sind heute noch Limitierungen, geben mir aber ein Gefühl dafür, in 2 Jahren ist das vielleicht die Limitierung nicht mehr da. Und wenn diese Limitierung nicht mehr da ist, was bedeutet das dann für mich? Und wo führt das noch hin? Das muss man verstehen. Deswegen ist das mit Abstand Wichtigste, in Bewegung kommen, Experimente starten, sich ganz bewusst bestimmte Aspekte rausnehmen, diese AI-risieren und von dort aus weiterlaufen und immer mehr machen.
Richtig gut. Das war ein schönes Schlusswort, lieber Rupert. Ja. Mir hast du richtig Lust gemacht. Ich hatte schon vorher Lust, aber jetzt hast du mir noch mehr Lust gemacht. Ich fand das auch wirklich sehr, sehr klar und auch beeindruckend. Man kann, glaube ich, gar nicht genug über diese Relevanz sprechen, aber auch über den letzten Teil jetzt des Lösungsweges und der großen Chance, wirklich große, exponentiell wachsende Vorteile daraus zu generieren. Ich möchte dich trotzdem nicht verabschieden, ohne nochmal dir die Abschlussfrage gestellt zu haben. Hast du für uns irgendeinen Tipp, ein Buch, eine Quelle, einen Film, irgendwie eine Inspiration, die dich in letzter Zeit irgendwie besonders beeindruckt hat?
Also ich kann nur das Buch The Coming Wave von Mustafa Süleyman, das ist derjenige, der auch diese Prognose gemacht hat, wo in 5 Jahren AI stehen kann. Ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Das ist ein absoluter Augenöffner in allen Belangen. Es ist irgendwie ein Schocker. Es löst Faszination aus. Also jede Gefühlslage, die ich irgendwo haben kann in einem Business-Kontext, das hat dieses Buch bei mir ausgelöst. Das lohnt sich wirklich zu lesen. Und vielleicht sogar noch einen zweiten Tipp. Ne? The Singularity is Nearer von Ray Kurzweil, der wirklich diesen ganzen Markt schon 2005 exponentiell gedacht hat, ne, wenn du heute zurückgehst und Leute gefragt hast, wo steht KI aus dem Winkel heraus 2005 in 2024, der Typ ist vernichtend nah dran und der denkt von dem Thema, wo wir heute stehen, wieder exponentiell weiter. Also wer da so ein Gefühl dafür hinkriegt, nicht linear zu denken, sondern exponentiell zu denken und was würde das bedeuten in 10, 20, 30 Jahren, das ist noch eine zweite Empfehlung und da fallen dir teilweise die Ohrlatschen ab, wo das noch hingehen kann und wird. Und das zeigt nochmal, wie wichtig jetzt Tempo ist.
Richtig gut. Vielen Dank, Rupert. Wir packen beide Tipps in die Shownotes und die Kommentare. Ich möchte also nochmal den dritten Tipp, den ich geben kann, möchte ich nicht vergessen. Du machst ja gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Stefan Wenzel auch einen Podcast. Ja. 2 mit Schuss, wollen wir nicht vergessen. Ein bisschen Eigenwerbung. Also ist ja gar keine Eigenwerbung, wenn ich das für dich mache. Aber ich möchte auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, eurem Podcast. Da geht es sehr stark um D2C und E-Commerce-Themen, aber auch mit einem nicht nur engen Blick, sondern auch gerade mit einem weiten Blick über diese Veränderungen, in denen wir uns gerade befinden. Sehr, sehr unterhaltsam, aber auch inhaltlich sehr, sehr tief, kann ich nur empfehlen. 2 mit Schuss, überall, wo es gute Podcasts gibt.
Vielen Dank.
Super. Eric. Lieber Rupert, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Ausführungen und dann hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank, lieber Rupert.
Danke, Eric.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.